Deutschlandfunk zur Diskussion.
Heute großer Wumms, kleiner Wurf. Wie zukunftsfähig ist das Konjunkturpaket? Die Diskussionsleitung hat Birgit Becker.
Guten Abend. Unsere Diskussion heute über das 130 Milliarden Euro schwere Konjunkturpaket der Bundesregierung. Ein Zuschnitt, wie es ihn bislang nie gab in der Nachkriegsgeschichte. Ein Versuch, die Folgen der Corona-Pandemie aufzufangen, abzufedern und einen ökonomischen Neustart hinzukriegen. Erfüllt das Konjunkturpaket seinen Zweck? Wie viel Zukunft steckt drin? Wie grün ist es? Wie sozial ist es? Wie verändert es die Gesellschaft? Darüber sprechen und gerne auch streiten Frank Nullmeier vom Soziumforschungszentrum der Uni Bremen. Sozialpolitik, die Ungleichheitsproblematik, das sind Schwerpunkte von ihm. Guten Abend, Herr Nullmeier.
Schönen guten Abend.
Brigitte Knopf ist dabei. Sie ist die Generalsekretärin des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, MCC abgekürzt, Klimaexpertin. Also guten Abend.
Guten Abend.
Dann begrüße ich Uta Meyer-Greve, emeritierte Professorin für Wirtschaftslehre an der Universität Gießen, Geschlechtergerechtigkeit, eines ihrer Schwerpunkte. Ebenfalls guten Abend.
Guten Abend.
Und last not least begrüße ich Michael Hüter. Er ist Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Das ist das Forschungsinstitut der Arbeitgeber. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend in die Runde.
Danke, dass Sie alle dabei sind. 57 Einzelmaßnahmen, 130 Milliarden Euro, eher mehr als weniger. Und die Suche nach einem roten Faden, das ist jetzt die Kunst. Deshalb bitte ich Sie zum Start um so etwas wie eine knappe Übersichtseinschätzung. Ihre Haltung zu diesem Konjunkturpaket, das ja doch viel Lob erfahren hat bislang. Wenn Sie Ihre Haltung in wenige Sätze packen. Wie ist Ihr Urteil, Michael Hüter, vor dem Hintergrund, dass wir ja einen tatsächlich dramatischen wirtschaftlichen Einbruch haben? Es geht ja nun darum, der Wirtschaft zu einem Neustart zu verhelfen. Sind die Maßnahmen angemessen?
Das Gesamtpaket ist eine Mischung aus Konjunkturanregung und Investition in die Transformation der Ökonomie. Das ist richtig. Wir brauchen einen Konjunkturimpuls. Er kommt zur rechten Zeit. Er muss befristet sein. Und er muss auch einigermaßen zielgenau sein. Konjunkturpolitik ist es nie wirklich, aber soweit es geht und in der Summe deswegen ein positives Urteil.
Brigitte Knopf, die Frage an die Klimaexpertin vom MCC. Vorrangig sollte es ein Konjunkturpaket sein, ist es ja auch kein Klimapaket. Aber wie grün ist es dennoch, wie klimafreundlich?
Also in der Tat, ich gucke aus der Klimaperspektive auf dieses Konjunkturpaket. Und da ist es für mich doch zunächst mal eine freudige Überraschung gewesen, also positiver als erwartet. Ich finde, es ist ein mutiger Schritt in die richtige Richtung. Aber Klimaschutz ist kein Spaziergang, sondern ein Marathonlauf. Und das ist einfach ein weiterer Schritt in dem großen Ganzen, was noch vor uns liegt beim Klimaschutz.
Uta Meyer-Greve, die Frage an die Wirtschaftsprofessorin, die Gender-Expertin, Geld für Eltern, die wegen fehlender Kinderbetreuung nicht arbeiten können. Das gab es schon vor dem Konjunkturpaket. Also das ist zumindest nicht völlig unentdeckt geblieben, dass der Lockdown für Familien mit kleinen und mit schulpflichtigen Kindern ein Problem darstellt. Wenn wir jetzt über einen Neustart sprechen, den das Konjunkturpaket erreichen soll, gibt es einen Neustart auch für diejenigen, die in den Familien die meiste Sorgearbeit geleistet haben?
Also das sehe ich bei dem Paket jetzt einfach nicht. Ich finde, es ist zwar so etwas wie Schadensbegrenzung vorgenommen worden, aber eigentlich sollte ja dieses Konjunkturpaket auch Anreize setzen für einen zukünftigen Strukturwandel. Also beispielsweise auch im Bereich der Dienstleistungen personaler Versorgung. Wir haben ja gesehen durch die Pandemie-Krise, wie wichtig diese Berufe und auch die unbezahlte Sorgearbeit ist. Und da finde ich, ist einfach zu wenig drin in Richtung zukunftsfähige, also Anregung einer zukunftsfähigen Sozialwirtschaft etwa und auch die Entlastung von Müttern von dieser unbezahlten Sorgearbeit. Da wäre einfach mehr drin gewesen.
Frank Nullmeier von der Uni Bremen, Konjunkturpaket heißt es nicht Sozialpaket, aber es wäre ja zumindest wünschenswert, wenn es keine soziale Schräglage gäbe. Wie sieht es aus damit? Gibt es die soziale Schräglage?
Dem Konjunkturpaket sind zwei andere Gesetzgebungen vorausgegangen, Sozialschutzpaket 1 und 2. Vieles Soziales ist vorher schon geregelt. Dieses setzt das im gewissen Sinne fort. Es hat aber insofern Schwierigkeiten, als es eine Vorstellung in dem Konjunkturteil verfolgt, die sagt, wir müssen schnell wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad kommen. Und da fehlt es dann doch an Ideen, wie der vielleicht auch ein bisschen geprägt werden kann. Und dann wird additiv dazu ein Innovationszukunftsprogramm hinzugestrickt, was in vielerlei Hinsicht die Dinge zusammenfasst und mit mehr Geld versieht, die ohnehin im Wirtschafts- und Forschungsministerium geplant waren.
Das heißt, was kritisieren Sie? Den Wachstumspfad oder dass es sich um eine Zusammenfassung bereits beschlossener Maßnahmen handelt?
Für den zweiten Teil, den Innovationsteil, das ist eine Zusammenfassung und bloße Weiterführung schon beschlossener Strategien, ist insbesondere im Bereich Wasserstoffstrategie, KI und auch die Überlegungen in der Computertechnik weiterzukommen. Das sind Dinge, die ohnehin geplant waren und schon ins Kabinett kommen sollten in diesen Tagen. Die sind jetzt da für den Zukunftsteil dazugekommen. Okay, kann man so akzeptieren, aber es ist eine sehr national wettbewerbsorientierte Strategie dahinter, keine sehr europäische, keine sehr globale Strategie. Und in dem Konjunkturteil ist es die Hoffnung, dass es klappt, wenn die Menschen mehr Geld haben, dass dann die Konjunktur auch anspringt. Und es gibt zuerst die Vermutung, dass das vielleicht doch nicht so klappt, weil die Leute vielleicht sagen, wir sind noch ein bisschen ängstlich oder vorsichtig oder vielleicht müssen wir auch hier und da in unserem Leben etwas ändern. Konsum ist nicht alles.
Wenn die Menschen mehr Geld haben, dann klappt das. Das führt eigentlich ziemlich prompt zum Überraschungselement in diesem Konjunkturpaket, führt nämlich zur gesenkten Mehrwertsteuer. Von Juli an bis Jahresende statt 19 nur mehr 16% beziehungsweise statt 7 nur mehr 5% beim gemäßigten Mehrwertsteuersatz. Das ist die zweitteuerste Maßnahme im Paket mit etwa 20 Milliarden Euro. Da will ich gerne kurz bei Ihnen noch weitermachen, Herr Nullmeier. Eigentlich galt eine Senkung der Verbrauchsteuern ja immer als Maßnahme, mit der besonders kleine Einkommen entlastet werden. Stimmt das nicht mehr?
Für die meisten Menschen in Erwerbstätigkeit wichtigste Punkt ist überraschenderweise nicht die Mehrwertsteuersenkung, sondern der zweite Punkt in diesem 57-Punkte-Programm, den man schnell vergisst. Das ist die Sozialgarantie. Und die beinhaltet, dass die Sozialversicherungsbeiträge im nächsten Jahr nicht erhöht werden. Und das würden sie ansonsten, wenn es diese Garantie nicht gäbe, das würden sie in ganz erheblichem Maße. Und Arbeitgeber wie Arbeitnehmerinnen wären hart getroffen, weil es durchaus sein kann, wenn sich die Arbeitslosigkeit in Kurzarbeiterzeit fortsetzt, dass es Milliarden und Milliarden sehen. Und dieser Punkt ist auch im Programm nicht genau für das Jahr 2021 mit Summen unterlegt. Das ist der große offene Punkt finanziell, aber auch der große Hilfspunkt. Er sorgt dafür, dass die Sozialversicherungen nicht steigen, was im Grunde genommen wie eine Steuererhöhung wirken würde. Das ist der eigentlich zentrale Punkt im ersten Teil.
Herr Hüther, Ihre Sicht, die Sicht der Wirtschaft auf diesen Punkt Sozialgarantie, auch Mehrwertsteuer als konjunkturimpulsgebender Faktor, wie sehen Sie das?
Also erstmal ist wichtig, dass wir sehen, Konjunkturpolitik ist keine Strukturpolitik. Das ist immer schwer auseinanderzuhalten, aber es ist so. Mit Konjunkturmaßnahmen haben Sie das durchaus anspruchsvolle, aber eigentlich begrenzte Ziel, eine gesamtwirtschaftliche Entwicklung wieder auf Dampf zu kriegen. Wir haben einen Verfall der Auftragseingänge, wir haben einen Verfall der Auslastung, wir haben einen Verfall des Geschäftsklimas, wie wir es historisch so noch nicht gesehen haben. Das heißt, es ist eine in der Tat keynesianische Situation. Konjunkturpolitik also soll da drehen. Dann in einer Zeit, wenn man das Tal der Tränen erreicht hat und nicht mehr in ein offenes Messer, in ein fallendes Messer hineingreift. Das ist alles gegeben. Und deswegen sind das alles Maßnahmen, die konsumnah sind, die dort Haushalte entlasten oder begünstigen, die eine höhere Konsumquote haben. Das ist so organisiert bei der Mehrwertsteuer. Das wirkt so auch bei dem Kinderbonus, weil ja der Kinderfreibetrag unverändert ist und das nach oben quasi nicht ausreift. Das sind alles, wie ich finde, richtige Maßnahmen. Auch die Absenkung oder der Eingriff bei der EEG-Umlage, denn das trifft vor allen Dingen überproportional auch Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen. Das alles sind befristete Maßnahmen. Das ist richtig. Konjunkturpolitik ist befristet. Viele sagen dann immer, ja, das ist dann nur ein Strohfeuer oder ein Vorziehen. Ja, exakt, genau das ist Konjunkturpolitik. Es ist nie was anderes versprochen worden. Alles andere machen wir mit Strukturpolitik, mit Investitionsprogrammen, mit kluger Regulierung. Und das muss man immer gedanklich auseinanderhalten. Es ist unheimlich wichtig, in dieser Situation einen solchen Impuls zu setzen. Das machen andere Regierungen in Europa, in den USA. Auch China hat es vorangemacht. Man kann auch sehen, wie es in China funktioniert. Und es ist wichtig, dass auch die Unternehmen dabei mit steuerlichen Maßnahmen ihre Handlungsfähigkeit gesichert sehen. Und der Punkt mit der Sozialgarantie ist außerordentlich bedeutsam, gar keine Frage. Insofern ist es in der Mischung, ich hatte es eingangs schon gesagt, etwas, was ich sehr klug finde. Und es ist immer so, dass die Debatten dann, wenn ein Paket draußen ist, sehr divers sind. Das war vor 11 Jahren auch so beim Konjunkturpaket 1 im November 2008, Konjunkturpaket 2 im Februar 2009. Wenn wir zurückschauen, stellen wir fest, es hat seine Wirkung im gewünschten Sinne entfaltet.
Jetzt ist die Situation ja weitaus dramatischer, als sie im Jahre 2008, 2009 ist. Ich möchte, Herr Hüther, Frau Knopf gerne antworten lassen auf Ihren Hinweis, Konjunkturpolitik sei keine Strukturpolitik. Lässt sich das im Zeichen der erklärten politischen Absicht, dass alles politische Handeln zumindest auf das Ziel des Klimaschutzes hingedacht werden sollte, noch so aufrechterhalten? Frau Knopf, können Sie bei dem Satz mitgehen, Konjunkturpolitik ist keine Strukturpolitik?
Nein, in der Tat habe ich da gerade ein bisschen gezuckt, weil ich glaube, der Punkt ist, dass wir im Moment uns in einer Transformationsphase befinden. Das ist bei der Digitalisierung so, aber ganz klar bei der Energiewende, bei der Herausforderung des Klimawandels, das zu bewältigen. Und wenn wir da sozusagen nur den Status quo bewahren, dann ist es letztlich ein Rückschritt. Und insofern, Sie haben gesagt, die Senkung der Mehrwertsteuer, das ist die große Überraschung. Für mich aus der Klimaperspektive war die große Überraschung, dass es keine Kaufprämie für Verbrennermotoren gibt. Das war für uns die große Überraschung. Und ich glaube, dass man dieses Signal wirklich gar nicht hoch genug bewerten kann, weil es der Autoindustrie zeigt, in welche Richtung die Zukunft geht. Und es war ja auch keine leichte Entscheidung. Die SPD hat da ja auch viel Gegenwind bekommen und dazu gehört Mut. Und der Punkt ist, wir wollen ja die Arbeitsplätze von morgen sichern und nicht solche, die wir vielleicht in ein paar Jahren wieder abbauen müssen. Und insofern glaube ich, gerade in dieser Phase, wo wir in einer Transformation sind, kommt es eben darauf an, das beides zusammenzudenken. Und da ist aus meiner Sicht ein langfristiger Rahmen wichtig. Den könnte man noch klarer ziehen. Aber insofern glaube ich, gehört Strukturpolitik eben auch implizit mit dazu in so ein Konjunkturpaket.
Herr Hüther, haben Sie es erwartet, dass tatsächlich die Politik sich nicht entschließt, eine allgemeine Kaufprämie auszusprechen?
Ich hatte gedacht, dass sie das doch tun. Ich hätte es auch für richtig gehalten, denn wir verkaufen ja nur Autos ab, die jetzt unter neuestem Standard auch produziert sind. Noch einmal, die Konjunktur ist sehr kurzfristig orientiert. Die Konjunkturpolitik soll in diesem Jahr, in diesem Sommer die Wende der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung herbeiführen, damit all das geleistet werden kann, was in der Transformation der Ökonomie wichtig ist. Das jetzt zu überfordern mit einer an sich laufenden Strukturwandelaufgabe, die ja da ist, die schon vorher angenommen wurde, die wir weiter annehmen, die nicht in Frage steht, die auch durch ein Konjunkturprogramm nicht in Frage gestellt wird, muss man wirklich auseinanderhalten. Und der Punkt mit dem ist ja, dass wir die Innovationsleistung der gesamten Lieferkette in der Automobilindustrie benötigen. Wir haben dort, darauf darf ich hinweisen, den tiefsten Produktionsverfall aller Branchen. Wenn wir diese Branche verlieren, dann können Sie sagen, da haben wir vielleicht keine Mobilität mehr, ist auch schön, aber dann werden wir auch die Transformation nicht, zumindest nicht in Deutschland, leisten. Und das ist die Herausforderung, das ist alles nicht schön, solche Maßnahmen, das muss man auch sehen, aber wir sind halt in einer Verfallssituation. Insofern, Frau Knopf, da würde ich schon mal darauf hinweisen, ist alles richtig, was Sie zur Transformation sagen, aber man kann die Augen nicht verschließen vor dem, was im Augenblick an Dramatik in den Unternehmen aller Branchen passiert. Und wenn Sie dem nicht Einhalt bieten, wenn Sie das nicht wenden, können Sie den Rest, den Sie gerne machen wollten und ich auch, vergessen. Schlicht und ergreifend vergessen. Dann sind wir in einem Stillstand und dann werden wir das Kapital nicht haben, was wir zum Investieren benötigen.
Darf ich da kurz einhaken? Ich glaube, dass es uns auf Dauer teurer zu stehen kommt, wenn wir das gemacht hätten mit der Kaufprämie für fossile Verbrenner, weil wir eben auf Dauer Arbeitsplätze nicht oder die Branche nicht in die richtige Richtung lenken. Und das, was jetzt gemacht wurde, ist bei der Elektromobilität nochmal nachschärfen, nochmal mehr Prämie für Elektroautos, auch der Ausbau Ladeinfrastruktur und so weiter. Da sind ja noch mehrere Komponenten im Konjunkturpaket, die aus dem Klimapaket letztes Jahr vorgezogen werden oder nochmal schneller oder aufgestockt werden. Und ich glaube, das ist die richtige Richtung, da Signale zu setzen. Und wenn man den Strukturwandel verschläft, dann sieht man, was passiert. Das haben wir bei der Kohlefrage gesehen. Und ich glaube, deswegen ist es genau richtig, wie hier entschieden wurde, und da in die richtige Richtung zu gehen, in Richtung Zukunft.
Lassen Sie uns die Verbrenner für den Moment auf einen thematischen Parkplatz fahren, denn tatsächlich wird es ja keine allgemeine Kaufprämie geben. Ich würde gerne auch fragen an Herrn Nullmeier und Frau Meier-Gräwe, wie viel Zukunft steckt denn im Konjunkturpaket? Frau Meier-Gräwe, wo ist für Sie ein Zukunftsaspekt in diesem Konjunkturpaket?
Also ich sehe diese strikte Trennung zwischen Konjunkturförderung und Strukturpolitik nicht. Ich finde, dass gerade am Beispiel jetzt dieser Kaufprämie nur für neue Antriebstechnologien, das finde ich ein absolut richtiges Signal. Und das hätte ich mir eben zum Beispiel auch gewünscht im Bereich dieser Sozialwirtschaft, die ja, als wir die Corona-Krise hatten, oder wir haben sind da noch drin, aber am Anfang war es ja doch sehr deutlich, dass plötzlich der ganzen Gesellschaft es wie Schuppen von den Augen fiel, welche Berufe systemrelevant sind. Und ich finde, dass zu diesem Teil einfach in diesem Konjunkturpaket zu wenig ist, auch in Richtung von Sätzen, von Anreizen für die Zukunft. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Also wir haben ja seit Jahren das große Problem, dass wir etwa im Bereich der alltagsunterstützenden Dienstleistungen einen Schwarzmarkt haben, sondersgleichen. Alle wissen das, ja. Also, dass wir Haushaltshilfen haben, die nicht angemeldet sind, dass das nur über die Minijobs im Grunde genommen ein Stück weit geregelt ist und dann auch schlecht. Das haben wir jetzt in der Konjunkturkrise auch gesehen. Wer hat kein Kurzarbeitergeld bekommen? Das sind die Frauen, die diese Minijobs ausüben. Und insofern wäre es zum Beispiel auch ein gutes Zeichen gewesen in diesem Konjunkturpaket zu sagen, wir wollen eine Reform dieser Minijobs. Das haben wir im ersten und zweiten Gleichstellungsbericht auch immer wieder gesagt. Wir brauchen darüber hinaus eine zusammenhängende Strategie zur Aufwertung und Neubewertung dieser Sorgeberufe, weil die Teil von Wirtschaft sind. Und das kommt mir einfach in diesem Paket entschieden zu kurz. Und ich glaube, dass da eben einfach auch nicht gut gelaufen ist die Kommunikation. Also etwa, dass Frau Giffey ja gar nicht in diesem Gremium mit drin saß, was dann diese einzelnen Teilpäckchen gepackt hat, sondern immer nur ab und zu da zugerufen wurde. Das ist, finde ich, nicht zielführend. Und wir haben zum Beispiel ja auch eine breite Frauenlobby, also den Deutschen Frauenrat, der im Vorfeld des Konjunkturförderpakets Vorschläge gemacht hat, zum Beispiel eben zu einer geschlechtergerechten Haushaltsplanung. Und diese Dinge kommen schlicht in dem Konjunkturpaket jetzt nicht vor. Also ich finde, was sehr gut ist, dass diese Schadensbegrenzung und auch die Absicherung zum Beispiel von Branchen, wo natürlich auch Frauen stark vertreten sind, Tourismus, Kultur und so weiter. Aber diese ganzen Sorgeberufe sind im Moment nicht drin und wir trampeln weiter auf dem Pfad der Billigdienstleistungsökonomie so quasi in die Zukunft. Und das ist hochproblematisch. Also ich finde, wir bräuchten parallel zu diesem also Fortschritt, den es jetzt auch durch diese Fridays for Future Bewegung gegeben hat, in Richtung zukunftsfähige, Strukturpolitik, um die Klimakrise zu bewältigen, brauchen wir Vergleichbares auch, um die Care-Krise in unserer Gesellschaft zu überwinden. Denn ansonsten kriegen wir diese vielen gut ausgebildeten Frauen in unserer Gesellschaft nicht in nennenswerten Größenordnungen auf den Arbeitsmarkt. Und das ist einfach unterbelichtet in diesem Konjunkturpaket.
Frau Meier-Gräwe, mit der Feststellung, dass es sich da um eine weitreichende Lehrstelle handelt, haben Sie sicher recht. Die Frage aber in die Runde, war das Konjunkturpaket der richtige Ort dafür? Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wer so viel an technischen Schlagworten in ein Paket packt, der kann auch noch drei Schlagworte finden für den sozialen Bereich. Oder wie wird das in der Runde gesehen?
Es geht doch um Wirksamkeit an der Stelle, ganz kurz. Was wir jetzt brauchen, und ich würde noch einmal wirklich dafür werben, ich weiß ja, Nicht-Ökonomen haben da oft ein Problem damit, Konjunktur und Struktur auseinanderzuhalten. Wir haben einen massiven Verfall der gesamtwirtschaftlichen Leistung. Wir haben ihn historisch so noch nie gesehen. darf Sie verweisen auf die Zahlen auch zum Export, die jüngst gekommen sind. Das heißt, wir müssen diesem Verfall Einhalt gebieten. Und darum geht es. Wir brauchen Wirksamkeit in der kurzen Frist und wir brauchen Signale, wie es aus diesem Weg des Tal der Tränen wieder herauskommt. Deswegen ist das eine wichtige Kombination. Das kann nicht alle Fragen und alle Probleme adressieren, die wir im Lande haben. Das heißt nicht, dass die nicht bedeutend sind, aber in der gegebenen Situation gibt es eine vorrangige Aufgabe. Und ich kann nur noch mal aus der ökonomischen Analyse sagen, schauen Sie sich bitte die Daten an, es ist ein absoluter Verfall. Und wir haben in Deutschland 7,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Wir hatten in der Finanzkrise 1,5. Wenn wir das nicht stabilisieren, dann reden wir über ganz andere Dinge und dann werden diese Themen, die Sie ansprechen, erst recht nicht gestaltbar sein. Wir müssen sozusagen das Notwendige tun und dann das Richtige in die Struktur hineingeben.
Michael Hüther vom,
da noch mal drauf antworten?
Brigitte Knopp vom Klimainstitut MTC.
Also ich würde sagen, was strukturpolitisch falsch ist, kann konjunkturpolitisch nicht richtig sein, weil wir dann auf Dauer höhere Kosten haben.
Was ist denn
haben.
Strukturpolitisch falsch in dem Ihnen, Programm?
Wo ich Ihnen recht gebe, Herr Hüther, ist die Trennung, die man machen muss, Konjunkturpaket, soll einen kurzfristigen Impuls setzen. Ja, deswegen weiß ich nicht, ob nun wirklich alle Komponenten in so ein Konjunkturpaket reinfließen können. Aber das, was Frau Meyer-Gräbe gesagt hat, würde ich gerne noch mal hervorheben. Ich glaube, wir haben mehrere Krisen, die wir auch einfach mal gemeinschaftlich betrachten müssen. Und eine Devise ist nämlich die der Gemeinschaftsgüter. Also wir müssen jetzt neu richtig investieren. Wir müssen in Gesundheit investieren, in Bildung, in Klimaschutz, auch als öffentliches Gut. Und das ist eine wichtige Sache. Das hat in der Tat jetzt vielleicht im Konjunkturpaket nicht direkt was zu suchen, aber darüber muss auch eine Debatte stattfinden. Und die findet natürlich rund ums Konjunkturpaket gerade statt.
Ich möchte noch mal sagen, ich finde einfach in der Art, Herr Hüther, wie Sie das argumentieren, kommt einfach noch mal diese sehr klassische Vorstellung von Wirtschaft zum Ausdruck, als ob Wirtschaft sich nur danach bemisst, wie hoch die Zahl der exportierbaren Güter ist und ob wir das absetzen können. So ist das aber nicht. Wir wissen ja, dass das Bruttoinlandsprodukt heute schon zu mehr als 70% durch Dienstleistungen generiert wird. Und da sind diese Gesundheitsdienstleistungen, Bildung und so weiter, alles dabei. Deswegen kann man das nicht mehr so in dieser, ich würde mal sagen, das drückt fast so einen industriegesellschaftlichen Strukturkonservatismus aus. Und erst wenn das wieder richtig brummt, können wir uns auch um die Dienstleistung kümmern. Das ist genau die Erzählung, die einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
Ja, wenn Sie Daten sich anschauen, wissen Sie, was zeitgemäß ist, dass wir jetzt in einer Weise handeln müssen, um gesamtwirtschaftlich zu stabilisieren. Und in einer Phase, wie wir sind, werden Sie die Strukturen nicht ändern. Der Industriedienstleistungsverbund in der deutschen Volkswirtschaft steht für ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts. Er treibt die Internationalisierung. Und daraus ergeben sich die hohen Einkommen. Was meinen Sie, wie die Steuereinnahmen zustande kommen, die den öffentlichen Dienst entsprechend möglich machen?
Ja, aber da können wir ja auch noch mal gleich darüber reden, dass das im Grunde genommen auch im Angesicht der Corona-Krise eben zu hinterfragen ist. Wieso sind eigentlich die Löhne und Einkommen in diesen, sage ich jetzt mal, männerdominierten Bereichen so deutlich viel höher als in den Pflege- und Gesundheits- und Erziehungsberufen, obwohl wir inzwischen arbeitswissenschaftlich ganz perfekte und gut gemachte Instrumente haben, die uns zeigen, wie man eine geschlechterneutrale Bewertung von Anforderungen und Belastungsprofilen in Berufen macht. Und das sind so Fragen, die jetzt wirklich dringend anstehen. Auch die vielen Männer, die in der Auto...
Gar kein Widerspruch, aber das machen wir dann ab Herbst, wenn es wieder aufwärts geht.
Ja, na hoffentlich.
Ja. Das können wir nicht in diesem Paket lösen.
Ich glaube, weiß ich nicht.
Frank Lohmann aus Bremen möchte sich...
Darf ich nur noch mal sagen, diese Entlastung, die jetzt, also wo jetzt gesagt wird, wenn die Autoindustrie so weitermacht, dann werden dort viele Männer entlassen. Ja, wo sind denn die Umschulungsprogramme? Die brauchen wir doch jetzt auch sofort, um nicht solche Ängste zu erzeugen und jetzt schon wieder Herrn Gabriel aus Goslar zu Wort kommen zu lassen, der SPD vorwirft, dass sie sich da jetzt wirklich, positioniert hat. Also ich finde wirklich, das kann man nicht so auseinanderdividieren. Konjunkturpaket und Strukturentwicklung. Die Verteilung von öffentlichen Geldern muss Anreize geben für eine Zukunftsorientierung. emeritierte Strukturpolitik.
Das war jetzt Uta Meyer-Grewe, die emeritierte Wirtschaftsprofessorin und Expertin für Geschlechtergerechtigkeit. Die Sendung zur Diskussion zum Konjunkturpaket der Bundesregierung, dem 130-Milliarden-Programm, mit dem ein Neustart aus der Corona-Krise heraus gelingen soll. Ist das nach den Worten des Bundesfinanzministers ein großer Wumms oder doch nur ein kleiner Wurf? Darüber sprechen wir. Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Brigitte Knopf vom Klimainstitut MCC und schließlich der Wirtschaftswissenschaftler und Armutsexperte Frank Nullmeier. Wir hatten eine Kontroverse darum, was alles in diesem Konjunkturpaket denn enthalten sein soll. Die Position von Michael Hüter, erstmal geht es darum, die Wirtschaft anzukurbeln. Da gab es aber auch die Gegenposition, dass man mit dieser Zweit- oder Nachrangigkeit anderer Themen nicht weiterkommt. Ich würde aber gerne das Stichwort Tempo aufgreifen, inhaltlich, und den Gedanken ein bisschen nachspüren. Kann es tatsächlich gelingen, die Wirtschaft und den Konjunktureinbruch jetzt schnell anzukurbeln? Das Hauptinstrument dafür, um auch das wieder zum Thema zu machen, ist ja die befristet gesenkte Mehrwertsteuer. Frank Nullmeier, Sie hatten zum Start der Sendung gesagt, dass Sie dieses Instrument, diese Maßnahme für gar nicht so bedeutsam halten. Trotzdem nochmal nachgefragt, welchen Charme hat denn diese Senkung für wenige Monate?
Der Charme liegt darin, dass es keine branchenbezogene Regulierung ist. Andere Länder, Frankreich wäre zu nennen, gehen den Weg und regeln es für jede einzelne Branche extra. Dieser Ansatz, der existiert auch in der Bundesrepublik, und jetzt haben wir einen generalisierten Ansatz gefunden. Das ist schon mal eine gewisse Leistung, sich zu lösen aus den Lobbybestrebungen bestimmter Branchen. Das ist wirklich in Ordnung. Nur, es ist natürlich eine Maßnahme, die im Inland wirkt. Wir können die Dinge, die in Deutschland konsumiert werden, vergünstigen für die, die hier einkaufen. Deutschland hat aber in dem Teil, wo es als Industrienation agiert, eine extreme Exportorientierung. Wenn nun Corona, wie es im Moment der Fall ist, gerade in anderen Ländern stärker zuschlägt und mittlerweile ja in Lateinamerika, Mittelamerika und Nordamerika den Höhepunkt erreicht, dann kann es natürlich sein, dass der Exportimpuls fehlt. Das heißt, die Mehrwertsteuererhöhung tut ihren Teil, ohne Zweifel. Aber es wird nicht dazu kommen, dass, wie die Hoffnung so da ist, dass der Motor wieder anspringt. Dieses ist, glaube ich, angesichts der weltwirtschaftlichen Betroffenheit, und das, da muss man auch Herrn Hüter mal unterstützen, dieses ist historisch einmalig. Alle Länder der Welt sind zur selben Zeit in der Krise, mit kleinen Unterschieden um Monate, aber im selben Jahr, in derselben weltwirtschaftlichen Krise. Und da gibt es keine Auswege, es trifft alle auf irgendeine Weise. Es kann mal sein, dass China jetzt wieder anspringt, dann ist aber Brasilien draußen und die USA. Das heißt, die Exportnation Deutschland ist von diesen globalen Zusammenhängen so stark betroffen, dass diese Mehrwertsteuersenkung nur ein Element ist, um die Inlandsnachfrage zu steuern. Das ist der entscheidende Punkt. Und den anderen Punkt, den ich betonen würde, dass die Sozialgarantie, also die Nichtsteigerung der Sozialversicherungsbeiträge, hilft zumindest, dass es nicht noch stärkere Belastung gibt, nämlich Steuererhöhung. Nur wenn diese Krise weitergeht, weil wir eine zweite Welle erleben oder dergleichen, sind auch diese Konjunkturprobleme nicht mehr mit solchen Maßnahmen grundlegend zu bewältigen. Deshalb ist die Frage, finde ich schon berechtigt, die einige aufgeworfen haben, ob wir nicht hier doch zu einer stärkeren Verknüpfung von Konjunktur und Struktur kommen, aber nicht in dem Sinne, dass man gleich nur auf soziale Dienstleistungen umstellt. Aber ein Beispiel möchte ich aus dem Sektor trotzdem nennen. Kitas, Schulen und Universitäten müssen Hygienerichtlinien einhalten. Das bedeutet im Wesentlichen Abstand, mehr Raum, und das bedeutet Teilung von Klassen und dergleichen. Man müsste jetzt Räume anmieten. Man müsste Personal dazu holen, die bisher vielleicht noch nicht fertig ausgebildet sind, die in anderen Berufen momentan freigesetzt werden, um sozusagen die Verdopplung, Verdreifachung, Vervierfachung von Klassen durchführen zu können. Zumindest mit Beschäftigungsformen, die nicht auf der vollen Höhe eines Unterrichts sind. Und genau so etwas passiert überhaupt nicht. Ein Raumanmietungsprogramm, Einstellung von Leuten, das wäre der Sektor, der sehr, sehr viele Menschen betrifft. Mhm. dass dort etwas passiert.
Darf ich widersprechen in der Hoffnung, es tut auch ein anderer? Immerhin haben wir doch erhebliche Hilfen im Konjunkturpaket für die Kommunen. Also gehen Sie nicht davon aus, dass genau diese zum Beispiel Ausgleiche bei wegbrechenden Gewerbesteuern den Effekt haben werden, dass die Kommunen dafür dann finanzielle Spielräume haben?
Nein, das hilft den Kommunen ja nur, dass es nicht schlimmer wird. Die Kommunen sind so stark betroffen durch den Wegbruch von Steuereinnahmen. Es sind ja nicht nur die Gewerbesteuereinnahmen, die wegbrechen, sondern auch die Einkommensteuer und die Mehrwertsteuer, an denen die Kommunen beteiligt sind. Also dass die Kommunen neue Programme auflegen können, das kann ich mir in der Tat nicht vorstellen.
Darf ich aber am Punkt Mehrwertsteuer noch mal eins zurückdrehen? Sie haben das so als gegeben gesehen, Professor Null, dass die gesenkte Mehrwertsteuer die Binnennachfrage ankurbeln werde. Weitergeleitet an Herrn Hüther, die Sicht der Arbeitgeber, das funktioniert doch nur, wenn tatsächlich Unternehmen auch die Mehrwertsteuersenkung weiterreichen an ihre Kunden. Sehen Sie denn das so als gegeben an?
Also was wir wissen aus Studien dazu ist, dass gerade größere Unternehmen das sehr verlässlich tun, dass wir im kleineren Bereich, wo das etwas unüberschaubar ist, das nicht immer in dem Maße gelingt. Was heißt das jetzt? Es sagen dann viele, ja, es ist auch teuer, ich muss dann die Preise umstellen. Das ist natürlich ein bisschen albernes Argument in einer Zeit, wo digital über Scannen die Preislisten und alles Mögliche ja nicht mehr wie früher behandelt werden und man nicht mehr irgendwie Preisschilder aufträgt, sondern auch an der Kasse schlicht einfach den Pauschalabschlag machen kann. Das sind also Argumente, wo einer dann auch nicht will. Wir müssen in der gegebenen Situation darauf setzen, dass durch die hergestellte Öffentlichkeit das auch schlicht eingefordert wird. Die Transparenz über die Preise ist da. Wenn es im Einzelfall nicht zur Senkung kommt, heißt das ja nichts anderes, als dass bei dem Einzelhändler das verbleibt. Dann hat er eine höhere Ertragskraft. Das kann uns in der gegenwärtigen Situation ebenso recht sein. Also die 20 Milliarden werden volkswirtschaftliche Wirkung entfalten. Und sie sind, wie gesagt, befristet. Man kann auch sagen, klug befristet. Denn ab 1. Januar 2021 übernimmt ja ein Teil der Entlastung schon längst beschlossen die 90-prozentige Absenkung des Solidaritätszuschlages. Bleibt also den Haushalten auch mehr. Also insofern, da bin ich eigentlich ganz zufällig. Das wird in der Volkswirtschaft ankommen. Die Frage der Kommunen, was die auch Herr Nullmeier ansprach, ist sicherlich ein Problem. Und ich finde es richtig auf der einen Seite, dass sie das getan haben mit der Gewerbesteuerstabilisierung, mit den Erstattungen für die Wohnkosten. Das sind große Blöcke, die an Belastung in die Kommunen kommen. Und wir hätten ja nichts gewonnen, wenn Bund und Länder sich engagieren und die Kommunen, die beispielsweise 80% der Investitionen tätigen, das unten heraus nicht könnten. Zu dem speziellen Problem der Schulen. Ich finde das in der Tat einen interessanten Punkt. Die Frage ist nur, da stoßen wir an institutionelle Schwierigkeiten, nicht? Weil der Schulträger ist die Gemeinde, die wäre dann für die Anmietung zuständig, das Land für die Lehrerkapazitäten. Und was wir immer wieder feststellen, das ist in Stadtstaaten manchmal einfacher. Hamburg macht das relativ brillant, aber in Flächenländern schwieriger, Land und Kommune hier in ein konsistentes Handeln zu bringen. Das bringt mich auch immer ehrlich gesagt zum Verzweifeln. Das ist schon bei größeren Reformen als Hindernis gesehen worden und müssen auch hier wieder feststellen, eigentlich müssten Land und Kommunen da ganz anders zusammenarbeiten, um das infrastrukturelle und das Ausstattungsthema, also Kapazitätsthema, in den Griff zu kriegen.
Würden sich dann wieder Konjunkturpolitik und Strukturpolitik verschränken, oder?
Nee, das ist in der Tat Strukturpolitik, weil wir ja diese Anmietung vermutlich dann auch länger benötigen. Die Frage ist, wie das mit Räumen überhaupt geht, welche Standards die haben. Wir kommen ja auch nicht aus den Regulierungen raus, die wir haben. Da muss man über alles Mögliche nachdenken und sicherlich wird Präsenzunterricht anders auch kombiniert werden durch präsenzersetzenden Unterricht. Nur müssen wir uns klar machen, auch das ist schon eine Kapazitätsüberdehnung. Jemand als Lehrerin, als Lehrer, der Präsenzunterricht hat in der Hälfte der Stunden und dann für die andere Hälfte digital gestützt hat, in der Regel ein höheres Deputat, einen höheren Zeitaufwand zu tätigen. Auch das, da ist schon quasi Kapazitätsausbeutung mit drin.
Frau Meyer-Gräbe, eine Frage, die ich noch gerne präziser gestellt haben würde. Wir haben verwiesen im Verlauf der Diskussion auf das Vorhandensein von Sozialpaket 1 und 2 vor diesem Konjunkturpaket. Ich wüsste dennoch gerne, aber auch eine Frage an der Runde, nicht ausschließlich an Frau Meyer-Gräbe, wo hilft das Konjunkturpaket den Sozialschwachen? Über die Mehrwertsteuer oder über die gesenkten Strompreise oder über den Kinderbonus von 300 Euro? Oder eben auch über die sogenannte Sozialgarantie, nach der die Sozialbeiträge nicht steigen sollen. Also wo setzt dieses Konjunkturpaket auch bei Sozialschwachen an?
Also ich denke, diese einmalige Bonuszahlung ist für jedes Kind ist insbesondere in dem unteren Einkommensbereich natürlich sehr willkommen. Das kann dort auch entlasten. Und was die Senkung der Mehrwertsteuer angeht, muss man natürlich sehen, die haben halt insgesamt weniger, was sie auch ausgeben können und werden dementsprechend auch weniger davon profitieren. Aber das ist, glaube ich, auch nicht zu ändern. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass man wirklich hier zielgenauer vorgeht. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob es tatsächlich so hilfreich war, jetzt also nach dem Gießkannenprinzip diese 300 Euro an alle zu zahlen. Das ist zum Beispiel für Doppelverdienerpaare wie etwa meine Kinder, ist das nicht, was die eigentlich brauchen, sondern die brauchen Entlastung, und um ihren anstrengenden Arbeitsalltag mit Kindern gut zu bewältigen. Also das heißt, man muss da nochmal sehr genau nach einzelnen Gruppen schauen. Dazu ist die Struktur unserer Gesellschaft inzwischen einfach zu unterschiedlich. Und jetzt hat man eigentlich sich doch für diese Gießkanne entschieden, was sehr viel Geld bindet. Und ich finde, man hätte es viel genauer einsetzen können.
Gibt es da Widerspruch aus der Runde?
Also ich finde das bei dem Kinderbonus richtig, also würde widersprechen, ja, weil er ist ja durch die Anbindung an den Kinderfreibetrag, der ja dazu führt, dass nach oben hin bei Doppelverdienerhaushalten gerade kein Effekt entsteht. Nehmen wir an, dass diese Gehälter so sind, wie Sie es angedeutet haben. Und insofern ist es eigentlich durch den Kinderbonus, so hatte man es übrigens auch 2008, 2009 in den Paketen auch gemacht, in dem unteren und mittleren Einkommenssegment wirksam.
Herr Nullmeier?
Ja, das kann ich nur unterstützen. Das einzige Element, was in dem Paket drin ist, was ein bisschen etwas für Eltern mit höherem Einkommen ist, ist ein Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende, der ist verdoppelt worden. Das ist was für die Besserverdienenden.
Um auch an dem Punkt nachzufassen, wo geht das Konjunkturpaket tatsächlich in Richtung Klimaschutz? Trotz der Bedenken, die wir geäußert haben, dass das womöglich nicht das vorrangige Ziel oder dass die Bedenken, die Professor Hüter geäußert hat, dass der Klimaschutz womöglich nicht das vorrangige Ziel des Konjunkturpaketes sein soll oder sein kann. Die Frage an die Klimaexpertin Frau Knopf, auch da haben wir es ja ein bisschen mit einem Sammelsurium zu tun, also mit E-Mobilität, mit Wasserstoff, mit auch solchen Punkten wie der Unterstützung der Bahn zum Beispiel. Wo sehen Sie, außer dem Punkt, dass es keine allgemeine Kaufprämie für Verbrenner gibt, wo sehen Sie tatsächlich Dynamik in Richtung Klimaschutz?
Ja, in der Tat. Also den Zukunftsaspekt, das würde ich auch noch mal gerne hervorheben. Und da finde ich die Wasserstoffstrategie spannend. Und um nicht missverstanden zu werden, an Herrn Hüter gerichtet. Also ich denke, dass das Konjunkturpaket gerade nicht strukturpolitisch falsch ist. Aber ich denke, dass das trotzdem eine Art Gradmesser sein muss, wie das strukturpolitisch aufgestellt ist. Und bei der Wasserstoffstrategie, die ist ja auch heute dann endgültig vorgestellt worden. Und hier finde ich, kann sozusagen genau diesen Effekt haben. Es bringt eine Innovation und es kann strukturpolitisch und konjunkturpolitisch gemeinsam wirken. Und ich würde da gerne einmal kurz ausholen, um klarzumachen, wie groß überhaupt die Herausforderung beim Klimaschutz ist. Und das kann man sehr gut sehen, wenn man sich anguckt, welchen Einfluss Corona auf die Emissionen hat. Und wir sehen halt global, da gibt es jetzt erste Abschätzungen auch von uns, dass das etwa zu 5, 6, 7% Minderung dieses Jahr führen wird an Emissionsreduktionen. Das ist wenig angesichts der Tatsache, dass wir einen wahnsinnigen wirtschaftlichen Einbruch haben und uns das ganz, ganz teuer erkaufen. Wenn wir jetzt 1,5 Grad erreichen wollen würden, müssten wir sowas 10 Jahre lang haben. Das will niemand. Und wie gesagt, das ist sozusagen die teuerste Art, Klimaschutz zu betreiben. Und das heißt, wir brauchen Innovationen, wir brauchen Strukturwandel, wir brauchen Innovationen für Klimaschutz. Und deswegen finde ich den Aspekt, also Elektromobilität wird hier hervorgehoben. Da kann man an vielen Stellen noch nachbessern, aber das ist eine wichtige Richtung. Und bei der Wasserstoffstrategie, glaube ich, da muss man immer gucken, geht es genau in die richtige Richtung. Aber ich glaube, da steckt viel Potenzial drin, wenn man das richtig ausgestaltet. Und insofern sehe ich da schon auch einen Zukunftsaspekt des Konjunkturpaketes mit drin.
Nun geht allmählich unsere Zeit fürs Konjunkturpaket zu Ende. Lassen Sie uns die Einschätzungen zum Schluss noch mal bündeln und erweitern um die Frage, wie verändert dieses Paket die Wahrnehmung von Politik? Wir haben es jetzt mit einer riesigen Milliardengeste zu tun. Professor Hüter, da Sie ja auch die Stimmungslage in den Unternehmen kennen, stärkt diese Milliardengeste das Vertrauen in politisches Handeln?
Ja, Das denke ich schon. Man muss insgesamt sehen, das ist ja nicht das erste Paket. Es ist auf der einen Seite hingewiesen worden auf die Sozialpakete. Es ist hinzuweisen auf die Maßnahmen, die schon im März, in der zweiten Märzhälfte zur Liquiditätssicherung in Unternehmen mit dem Kurzarbeitergeld, mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds aufgelegt wurden. Wirtschaftspolitik hat sehr schnell und auch in einer sehr schnell eigentlich überzeugenden Art und Weise gehandelt. Wenn ich mal den Kreis der Ökonomen in Blick nehme, für den ich ja heute hier auch ein bisschen stehe. Und das ist schon motivierend. Das ist auch wahrgenommen worden. Und Politik lässt bei allen Schwierigkeiten, die diese Krise ja hat, die Krise ist ja nicht im Ökonomischen angelegt, sie ist ein exogener Schock, sie ist ein globaler exogener Schock und sie ist symmetrisch als Schock erst einmal und trifft alle, darauf so zu handeln. Deswegen ist aus meiner Sicht das zur rechten Zeit jetzt bei aller Kritik, die es links und rechts des Weges immer geben kann und auch geben muss, ist gar nicht der Punkt, aber von der Grundlinie und von der Zielgenauigkeit ein Testat, das Wirtschaftspolitik handlungsfähig ist und damit auch Vertrauen schafft.
Herr Nullmeier, auch Ihre Einschätzung, also dieses Milliardenpaket, taugt es, um Vertrauen in politisches Handeln zu stärken?
Ja, es hat eine Harmonie nach außen hin zutage gebracht in der Regierung, die man vor zwei Jahren so nicht erwartet hätte, als diese Koalition gestartet ist. Das ist schon eine Politik, die in den letzten Monaten sehr gut funktioniert hat und dass die Vertrauenswerte für die Regierungsparteien, zumindest für eine, gestiegen sind, ist auch Ausdruck, dass das eigentlich alles ganz gut funktioniert, dass die Verwaltung funktioniert, dass die Gesetzgebung funktioniert, dass auch in gewissem Maße auch das Umfeld so ist, dass Zusammenarbeitsformen funktionieren. Also dieses Land kann regieren und es kann gut regiert werden. Das ist schon im Verhältnis zu anderen Ländern eine doch sehr wohltuende Erfahrung.
Brigitte Knopf, taugt das Milliardenpaket auch für eine gewisse Zuversicht, dass Klimawandel den politischen Stellenwert hat, den es verdient?
Ja, ich denke auf jeden Fall, denn das wichtigste Signal ist zu sagen, auch in dieser Krise oder trotz dieser Wirtschaftskrise geht es mit dem Klimaschutz weiter. Und das halte ich für keineswegs selbstverständlich. Und das Konjunkturpaket knüpft an ganz viele Sachen an, die letztes Jahr im Klimapaket schon beschlossen wurden. Was ich auch noch mal hervorheben möchte, dass im Mai jetzt tatsächlich der CO2-Preis beschlossen wurde, der ab 2021 dann im Transport- und Wärmesektor gilt. Das sind ganz wichtige Signale auch an die Wirtschaft, denke ich. Es geht weiter mit dem Klimaschutz und insofern stärkt es mein Vertrauen in die Ehrlichkeit und in die Ehrlichkeit der Politik, es mit dem Klimaschutz ernst zu meinen, auch wenn man sich als Klimaschützerin natürlich immer noch mehr und mehr und mehr wünscht, aber ich bin jetzt erstmal zufrieden.
Frau Meier-Gräfe, kurz zum Schluss, geht es auch gesellschaftspolitisch zeitgemäß genug zu?
Also ich würde sagen, das möchte ich auch noch mal unterstreichen, was wir die letzten Monate gesehen haben, ist, dass der Staat wirklich sich als handlungsfähig erwiesen hat. Da haben wir uns ja auch die Augen gerieben, was plötzlich für heilige Kühe geschlachtet worden sind, wenn ich jetzt nur mal die schwarze Null oder so nenne. Und ich finde das einfach auch eine sehr ermutigende Erfahrung und auch noch mal zu schauen und zu sagen, was war das denn die ganzen Jahre, einfach immer nur auf den schlanken Staat zu setzen. Wir brauchen einen starken Staat, der eben zum Beispiel auch die Gesundheit der Bürger und Bürgerinnen schützt und allen diejenigen, die so eher eine Staatsphobie hatten, die, finde ich, sind jetzt schon ziemlich in die Enge getrieben worden. Und wir müssen, glaube ich, ganz grundsätzlich nochmal darüber nachdenken, was die Dimensionen denn auch in Zukunft sein müssen, um hier natürlich auch nochmal andere Dimensionen, die mir heute auch am Herzen lagen, nochmal stärker zur Geltung zu bringen. Aber grundsätzlich fand ich das auch eine sehr ermutigende Erfahrung.
Danke Ihnen allen für Ihre Einschätzungen, Ihre Meinungen, für den Austausch. Knappe 45 Minuten Diskussion gehen zu Ende. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Heute: Großer Wumms, kleiner Wurf. Wie zukunftsfähig ist das Konjunkturpaket? Es diskutierten Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Brigitte Knopf, Generalsekretärin des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, Uta Meier-Gräwe, emeritierte Professorin für Wirtschaftslehre, und Frank Nullmeier, Leiter des Forschungszentrums Ungleichheit und Sozialpolitik an der Universität Bremen. Die Diskussionsleitung hatte Birgit Becker.